Willkommen beim Podcast von Zwei Paar Schultern. Ich bin Nadine und bin heute zu Gast bei der tollen Caroline Hartmann.
Hallo.
Caroline hat einen Blog namens einfachcaroline.de. Caroline bloggt seit 2012. Caroline ist momentan im Jurastudium und macht dies an der Fernuni Hagen. Es hat auf ihrem Weg einige Umwege gegeben, bis sie festgestellt hat, was eigentlich tatsächlich ihre Berufung ist, was sie wirklich machen möchte. Was sehr interessant ist. Und Caroline ist eine der, wenigen Insta-Mamas bzw. Bloggerinnen, die wirklich aus meiner Sicht gnadenlos ehrlich schreiben über ihre Themen und auch wenig Filter verwenden und da tatsächlich auch zeigen, wie der Alltag dann tatsächlich ist bzw. auch sehr ehrlich und offen über ihre Themen schreiben, speziell auch gerade das Thema bei dir mit dem Fernstudium. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Caroline heute Zeit für uns hat. Liebe Caroline, du bist 32
jetzt,
verheiratet, genau. Hast zwei Kinder. Richtig. Im Alter von 3 und 6 Jahren.
Fast, beide werden demnächst.
Beide werden demnächst, okay.
Ja, genau.
Stell dich vielleicht einfach nochmal selber vor, über das hinaus, was ich jetzt schon zu dir gesagt habe.
Genau, also ich bin Caro, ich bin 32. Ich habe vorher BWL studiert, ganz klassisch, weil ich nicht wusste, was ich studieren soll mit 19. Und dadurch, dass ich aber aus einer fast kompletten Juristenfamilie komme, dachte ich mir, tu mir das nochmal an. 2013 habe ich mich dann an der Fernuni Hagen eingeschrieben. Und seitdem studiere ich Jura. Und bin jetzt auch so gut wie fertig, gehe jetzt im Februar ins Repetitorium und mache nochmal Examensvorbereitungen und dann bestehe ich hoffentlich gut mein erstes Staatsexamen.
Caroline hat einen ganz spannenden Weg genommen bis dahin. Und zwar hast du vorher Innovationsmanagement studiert,
Als
dem Abitur.
Ich habe erst BWL studiert, im Bachelor und habe dann Innovationsmanagement Industrievertrieb und Innovationsmanagement hieß der Studiengang, im Master studiert. Genau, und bin danach direkt zu einem großen Unternehmen gegangen und habe dort im Vertrieb gearbeitet, 7 Jahre lang. Und habe zwischenzeitlich 2 Kinder bekommen. Und dann habe ich überlegt, irgendwie in der Elternzeit brauche ich noch so ein bisschen mehr Input für mein Hirn. Dachte, so ein Jurastudium tut da ganz gut.
Ja, und du bist ja bei einem sehr kommerziellen Unternehmen gewesen, einem großen Konzern.
Ja.
Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du da eine der ersten warst, die Mutter geworden ist.
Genau.
Vielleicht erzählst du nochmal von deinen Erfahrungen.
Ja, also 2013 ist meine Tochter zur Welt gekommen und als ich Anfang 2013 erfahren habe, dass ich schwanger bin und das meiner damaligen Chefin erklären musste, waren die Worte, oh, das ging aber schnell, weil ich kurz vorher halt geheiratet habe. Aber ansonsten gab es da relativ wenig Probleme. Es wussten zwar alle irgendwie nicht so richtig, wie sie jetzt damit umgehen sollen, also auch so arbeitsrechtlich. Die waren sehr überfordert, was ist das jetzt mit Mutterschutz? Und dann hatte ich ein Beschäftigungsverbot und durfte nur noch 4 Stunden am Tag arbeiten. Aber insgesamt lief alles recht glimpflich ab. Also sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, das alles irgendwie gut zu handeln. Für mich war es schwierig, eher so dieses Wiederkommen, wie komme ich wieder, in welchem Modell komme ich wieder, also in Teilzeit, in Vollzeit, Teilzeit während der Elternzeit oder doch nicht. Das waren so die Fragen, die dann danach hochkamen und die dann diskutiert werden mussten.
Ja, und es war auch nicht ganz so einfach, in einer Abteilung zu arbeiten, wo eigentlich fast alle anderen noch keine Eltern waren.
Genau.
Und auch eher so, das Start-up-Leben gelebt haben, nach der Arbeit noch zusammen weggegangen sind, gemeinsam gekickert haben, während du nach Hause gegangen bist und dich um dein Kind bzw. dann deine Kinder gekümmert hast.
Ne? Genau, also ich wurde regelmäßig mit dem Spruch um 15 Uhr, ach, heute nur Half-Day, verabschiedet. Ich immer dachte so, ist nicht so. Ich hole jetzt erstmal mein Kind aus der Kita ab oder meine Kinder und dann habe ich meinen Tag noch bis 21, 22 Uhr, weil am Abend natürlich dann auch die Uni auf mich gewartet hat. Also selbst wenn die Kinder geschlafen haben, war kein Feierabend, sondern dann habe ich halt irgendwelche juristischen Arbeiten geschrieben oder musste irgendwelche Texte lesen. Deswegen war Half Day nicht wirklich Half Day. Aber ja, das kam dann so mit der Erfahrung. Die Abteilung war halt insgesamt vom Alter her sehr jung und wenig erfahren mit Kindern und wie der Alltag mit Kindern ist. Und ja, ich habe es ihnen nicht wirklich übel genommen, weil ich wusste, sie haben einfach ein komplett anderer Lebensabschnitt als meiner. Und wenn man davon wenig Ahnung hat, dann kann man das vielleicht auch nicht so richtig nachempfinden, wie so ein Alltag dann im Nachmittag halt einfach ist.
Aber trotzdem schwierig, da so Pionierarbeit zu leisten. Total. Und da der Vorreiter zu sein, ja. Und immer wieder auch mit diesen Plattitüden dann Klar. konfrontiert zu werden.
Auf jeden Fall. Also ich finde schon, dass man da so ein bisschen hartes, dickes Fell braucht und da halt wirklich dem Ganzen Stand zu halten, dass man halt nicht jedes Mal mit einem schlechten Gewissen nach Hause geht und sagt, oh, die anderen arbeiten alle länger und ich bin ja nur hier bis 3 da und ich bin ja eigentlich die Mutti. Und also man muss sich da sehr darauf achten, sich da nicht kleinreden zu lassen, weil ich habe gemerkt, dass ich in den 5-6 Stunden am Tag sehr viel produktiver bin als an manchen 8-9 Stunden und dass ich meine Arbeit genauso gut geschafft habe wie die meiner Kollegen. Und ja, also da vom Produktivitätsfaktor her gab es da keine Einschränkungen. Ich war halt einfach nur nicht bis 18 Uhr da und Meetings konnten halt einfach nur bis 14:30 gelegt werden. Das war für viele eine Umstellung, aber damit muss man umgehen lernen, wenn man in einem Unternehmen ist, was stetig wachsen will, was ständig Veränderungen hat, was Mitarbeiter natürlich auch eigentlich fördern möchte. Und ja, das ist halt ein Leben und das wandelt sich und da sollten sich Unternehmen halt einfach mitwandeln.
Ja, ne, also besser kann ich es auch nicht sagen. Ich mache ja ähnliche Erfahrungen. Ich bin ja auch in einem Konzern unterwegs. Und du hast dich dann aber von einem eher kommerziellen Konzern, wo du im Vertrieb tätig warst, jetzt dazu entschieden, Jura im Fernstudium zu machen.
Genau.
Wie ist es denn dazu gekommen?
Also ich habe gesagt, ich bin aus einer Juristenfamilie. Ich habe mir aber immer gesagt, ich möchte das Studium nicht als Erststudium studieren, weil ich große Angst hatte vorm Scheitern. Deswegen habe ich gedacht, ich mache erstmal was Handfestes, worauf ich zurückgreifen kann. Und jetzt ist es so, dass es mir großen Spaß macht, einfach in diesen Jura-Themen zu lesen, zu arbeiten und mich da weiterzubilden, weil ich habe eine ganz andere Erfahrungsstufe im Leben, wie man mit 19 einfach hat, als man mit 19 hat. Und ich greife auf ganz andere Sachen zurück und das erleichtert mir das und das war auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne auf jeden Fall nach dem Jurastudium auch zur Staatsanwaltschaft oder zum Gericht gehen, um ja diese Neigung so einfach auszuleben. Ich möchte gerne Menschen helfen, das ist so der Spruch, den viele Juristen immer sagen, auch wenn sie es dann letztendlich gar nicht immer tun. Aber ich habe gemerkt, das ist was mich antreibt, was mich total motiviert. Ich war Anfang des Jahres bei der Staatsanwaltschaft und war genau das, was ich machen wollte. Ich habe gesehen, wie der Alltag da ist und wie man Menschen erreichen kann, was es mit mir macht persönlich, wie es mich fachlich weitergebracht hat, dass es meine Liebe zum Strafrecht vertieft hat. Und ja, das war so der zündende, also die Zündung sozusagen, dass ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall das, wo ich hin will. Und das ist der Motivator, jetzt dieses Studium ja so schnell wie möglich halt irgendwie abzuschließen.
Ja, also die Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaft, genau. Das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Ja. Caroline engagiert sich als Bloggerin auch sehr stark. Ihr Herzensprojekt ist
Blogger gegen Gewalt an Kindern.
Gewalt an Kindern. Und ja, das möchtest du jetzt quasi zu deiner Hauptprofession dann auch machen.
Genau.
Es ist ja schon ein ganz schönes Pensum. Ja. Was ihr da vorher gehabt habt, was ihr auch jetzt habt, genau. Du mit deinem Mann und deinen Kindern, du hast bis Ende 2018 warst du in Teilzeit bei dem Konzern beschäftigt, hast deinen Blog betrieben, nicht um die Kinder gekümmert.
Und studiert.
Studiert, das Studium machst du ja seit 2013 entsprechend in Teilzeit, also wirklich 5 Jahre da ordentlich durchgebuckelt. wie hast du das gemacht? Also wie konntest du das eigentlich auch wirklich durchhalten?
Ja. Also natürlich muss ich sagen, der Großteil der Einkommensarbeit macht natürlich mein Mann. Ohne das geht's nicht. Unsere Absprache war, bis die Kinder da waren, haben wir beide Vollzeit gearbeitet. Er in seiner Kanzlei, ich in meinem Unternehmen. Und das war dann auch soweit vollkommen in Ordnung, bis wir dann gesagt haben, okay, dann kam Anna auf die Welt. Ich habe schon angefangen zu studieren, habe aber das Studium eigentlich eher so als Nebensache gesehen und habe dann halt erst 30 Stunden und dann 20 Stunden gearbeitet in der Elternzeit. Und dann kam Niklas zur Welt, mein zweites Kind. Und da war es wieder so, dass ich dann auf 20 Stunden rund, also mit 20 Stunden wieder eingestiegen bin. Und auch immer noch gesagt habe, ja, das Studium läuft so nebenher. Aber irgendwann geht das nicht mehr. Ein Jurastudium kann man nicht nebenher machen. Das funktioniert nicht. Also jeder, der Jura studiert hat, weiß, dass das nicht nebenher geht. Man kommt überhaupt nicht in eine gewisse Tiefe hinein, um da irgendwie großartig was mitzunehmen. Und musste ich mich entscheiden, was will ich? Will ich jetzt weiter in dem Unternehmen arbeiten, was mir ehrlich gesagt keinen großen Spaß gemacht hat, was für mich so ein Broterwerb war? Also ich habe halt Geld verdient, um was zur Haushaltskasse beizusteuern in dem Sinne. Und oder konzentriere ich mich jetzt auf das, was Spaß macht und mache mich nebenher selbstständig? Und das ist es dann geworden. Ich habe Ende 2018 aufgehört, beim Unternehmen zu arbeiten, habe mich, also selbstständig war ich schon länger, aber habe den Fokus mehr auf die Selbstständigkeit gelegt. Und jetzt ist es so, sage ich mal, 70-30, also 70% Uni-Arbeit, wo ich sage, ich habe den Tag über Zeit, meine Uni-Sachen gut zu machen, so dass ich halt auch was schaffe, dass ich mein Pensum von der Uni hochschrauben kann, was ich neben der Arbeit im Unternehmen nicht konnte. Und 30% Selbstständigkeit, also halt Blogartikel schreiben, Kooperationspartner suchen, recherchieren, Fotos machen. Also es ist, klingt für viele immer sehr lapidar, aber wenn man damit Geld verdient, ist es natürlich halt auch Arbeit, weil man einen gewissen Anspruch, also ich habe einen gewissen Anspruch an mich und an die Beiträge, die ich schreibe, und die Kooperationspartner haben Ansprüche an mich und dafür bezahlen sie ja auch Geld. Deswegen ist es, ich kann nicht davon leben, aber es ist immerhin was ich beitragen kann was halt mein ganzen Alltag eigentlich abrundet. Ich mag diesen Ausgleich auch total. Also zwischen Studium und Selbstständigkeit und mir meine freie Zeiteinteilung bewahren zu können. Ja, und nachmittags gibt's dann halt Kinderzeit. Also da will ich dann halt auch nicht mehr arbeiten müssen. Wenn ich die Kinder aus der Kita hole, habe ich die Zeit für die Kinder. Und ja, wenn ich dann mal ein paar Fotos mache, ist das viel. Aber ansonsten ist das Handy eigentlich nicht mit dabei.
Und wie hast du dir das mit dem Haushalt und mit der Kindererziehung allgemein mit deinem Mann aufgeteilt?
Ja, gab es gar nicht so viel die Diskussion. Mein Mann arbeitet halt einfach super lange. Ich bin froh, wenn er 20 Uhr zu Hause ist, um eins der Kinder ins Bett zu bringen. Das heißt, alles andere ist halt meine Aufgabe. Das ist nicht immer schön. Es geht aber gerade einfach nicht anders, weil ich auch, also weil ich halt merke natürlich, wenn man von 9 bis 20 Uhr gearbeitet hat, dass man wenig Kraft hat, dann noch abends die Wäsche zu legen oder den Haushalt einfach zu machen. Die Kraft habe ich manchmal auch nicht. Er hat mir immer freigestellt, dass wir uns Hilfe holen, eine Haushaltshilfe, oder wir haben eine Babysitterin für einmal die Woche, wo ich sage, okay, dann kann ich am Nachmittag irgendwie noch Dinge abarbeiten, die sonst nicht in den Wochenplan passen. Ich habe aber gesagt, ich möchte das Geld irgendwie lieber sparen und mache das lieber selber, weil ich das Gefühl habe, es wird besser bei mir, wenn ich es selber mache. Und für mich ist es auch ein Ausgleich. Und ansonsten ist das Wochenende auch da. Wenn irgendwas liegen bleibt, worauf ich so gar keine Lust hatte unter der Woche, dann hilft er natürlich auch. Aber es ist im Großteil ist es so, dass ich das mache und er halt arbeitet. Das ist so unsere Aufteilung.
Aber schon in dem Wissen, dass ich das in anderen Lebensphasen wieder anders gestalten wird.
Ja, auf jeden Fall. Also es wird sich anders gestalten, spätestens wenn ich im Referendariat bin, weil dann ist es auch ein Vollzeitjob in dem Sinne. Und da muss ich das Ganze einfach angleichen, dann muss er zurücktreten. Also er ist jetzt derjenige, der seine Karriere macht in dem Sinne. Ich halte ihm den Rücken frei, wie man so schön sagt. Aber es dreht sich halt dann auch um, weil er sagt auch wahrscheinlich in 10 Jahren, dass er dann halt derjenige ist, der jetzt vielleicht mal ein bisschen, also ich will nicht sagen Füße hochlegt, aber dann halt einfach kürzer tritt. und ich dann halt machen kann. Und darauf freue ich mich. Das Gute ist, wir haben ja auch noch 10 Jahre Altersunterschied. Das heißt, diese 10 Jahre gleichen sich ganz gut aus. Das heißt, er hat dann sein Pensum, wie er das halt machen möchte. Und ich habe dann meine Karriere.
Das heißt, dein Mann verfolgt jetzt quasi seine Karriere.
Ja.
Und du machst die Ausbildung, das Studium.
Genau.
Und du hast ja nun schon relativ viel Erfahrung, eine Arbeitserfahrung. Ne? Fängst jetzt im reiferen Alter dann das Jurastudium an. Und du hast ja auch schon mal die Erfahrung gemacht, wieder in den Job zurückzukommen.
Ja.
Ne? Wenn du dir die Leute anschaust, ne, die arbeiten, wenn du zum Teil vielleicht auch deinen Mann, ne, und sein Arbeitsumfeld dir anschaust, was fällt dir dabei auf? Sind die alle glücklich? Die arbeiten ja alle relativ viel.
Ja.
Ne? Sind die alle glücklich damit? Oder ist das, betrachtest du das Ganze vielleicht mit gemischten Gefühlen?
Also ob die Kollegen meines Mannes glücklich sind, kann ich schwer beurteilen. Ich merke, dass sich viele Väter gerne in den Job zurückziehen und bewusst aus dem Familienleben rausziehen, weil es weniger stressig ist zu arbeiten. Weil viele vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, dass es zu Hause mit kleinen Kindern anstrengend ist. Und dass man keine wirklich freie Zeiteinteilung hat, sondern dass halt man gefordert wird und halt sehr fremdbestimmt wird. Ich sehe das Ganze trotzdem sehr, sehr kritisch. Also gerade dieser Zeitaufwand, der für Arbeit, ich nenne es mal, drauf geht. Ich habe halt das Gefühl, dass immer noch so diese Anwesenheitspflicht in vielen Unternehmen das A und O ist, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich merke, dass viele dann irgendwie so zum Feierabend hin dann vielleicht doch solitär spielen oder halt irgendwie warten, oh, ist der Chef schon weg? Sind die anderen Kollegen noch da? Was machen die denn? Arbeiten die alle noch? Nee, so lange kann ich, also so, dann muss ich hier auch sitzen bleiben. Aber insgeheim vielleicht was ganz anderes machen wollen, vielleicht nach Hause wollen oder vielleicht auch mal ein Hobby betreiben wollen, was ja für viele gar nicht, ich habe das Gefühl, bei vielen Menschen, die viel arbeiten, ja gar nicht mehr drin ist. Die haben gar keine Zeit. Die hüpfen zwischen Schlafen, Büro und Kinder und Familie hin und her. Und sie selber bleiben eigentlich total auf der Strecke. Und dass das krank macht, das wissen wir alle. Das ist, das nicht erzählen. Aber das ist für mich sehr, sehr ungesund. Und auch die Arbeitszeiten finde ich sehr ungesund. Die Frage ist halt immer, es gibt ja immer jemand, der das Ganze anfragt und es gibt jemand, der es bedient. Und wenn man als Anfragender schon so viel Respekt gegenüber der Familie hat, weil man vielleicht selber Kinder hat oder sich Familie wünscht oder einfach nur ein eigenes Leben noch hat neben dem Job, dann fragt man vielleicht auch keine Meetings mehr 21 Uhr an oder man schreibt keine E-Mails mehr mit irgendwelchen To-Dos um 21 Uhr oder sei es um 20 Uhr, sondern respektiert einfach, dass so eine E-Mail dann halt auch mal auf den nächsten Tag geschoben werden kann und dass davon die Welt nicht untergeht. Und was ich halt immer wieder bemerke und was ich ganz furchtbar finde, ist, dass ganz viele Menschen denken, sie sind unersetzbar im Unternehmen. Und das macht mich so, also einerseits muss ich lachen, weil ich denke mir so, niemand ist unersetzbar. Wenn jemand stirbt oder wenn jemand schwer krank wird oder wenn jemand aus irgendwelchen anderen Gründen ausfällt, das ist doch für ein Unternehmen total fahrlässig, sich nur auf diese eine Person und diese eine Kompetenz zu konzentrieren. Das geht nicht. Deswegen sollte man, also es pusht natürlich total das Ego, wenn man sagt, oh, ich bin im Unternehmen unersetzbar, also alle zählen auf mich. Und das ist aber gleichzeitig den Druck enorm erhöht auf die Psyche, auf einen selber, dass man gar nicht anders denken kann, dass man jeden Schritt halt so planen muss, ob es in die Arbeit passt und nicht die Arbeit zum Leben passt. Das finde ich furchtbar. Das sehe ich ganz, ganz kritisch und möchte eigentlich auch, dass das aufhört. Also ich möchte, dass es einen gegenseitigen Respekt vor der kostbaren Zeit, die wir alle nur begrenzt haben, dass es den gibt. Also weil Zeit ist das, was nicht wiederkommt. Den Euro kann ich nochmal verdienen. Aber die Minute ist weg. Und ja, meine Tochter interessiert es, ob der Papa eine halbe Stunde eher nach Hause kommt oder nicht. Die möchte noch eine Geschichte vorgelesen bekommen. Die interessiert das nicht, ob er ihr die 5. Barbie schenkt, weil er jetzt so viel Geld verdient hat, sondern sie will die Zeit mit ihm zusammen. Wir wollen Familienzeit haben. Und die ist einfach nicht bezahlbar, die ist nicht käuflich. Und das müssen Menschen, glaube ich, einfach im Unternehmen Vorgesetzte und Menschen im Unternehmen allgemein einfach verstehen, dass Zeit das Allerwichtigste ist und dass die nicht wiederkommt.
Ja, also ich bin ja selber Führungskraft und ich sage immer, ein guter Chef ist, wenn alles andere ohne ihn läuft.
Ja. Ne?
Also wenn er jederzeit rausgehen kann und trotzdem das Ganze nicht zusammenbricht, ne? So wie du das auch entsprechend beschreibst. Du hast ja nun auch schon einige Führungskräfte erlebt, ja. Direkt oder indirekt. Ja. Ne? Was ist aus deiner Sicht, was sind die größten Fehler, die Führungskräfte da auch im Umgang mit ihren Mitarbeitern machen, vielleicht auch mit ihren Kollegen machen?
Sie zum einen natürlich zu unterschätzen. Also ich glaube, dadurch, dass jeder Mitarbeiter ist individuell und jeder arbeitet anders. Und wenn man Mitarbeitern Freiheiten lässt, sich während seiner Arbeit so zu entfalten, dann ist das ein großes Gut. Und nur weil Chefs darauf bestehen, dass jemand im Großraumbüro sitzt oder überhaupt im Büro sitzt, obwohl er dort eigentlich überhaupt nicht produktiv arbeiten kann, weil es zu laut ist, weil er nicht die richtige Umgebung hat, dann ist das ein großer Fehler, Mitarbeiter einzuschränken, also örtlich einzuschränken. Ja, sie halt einfach da hingehen zu unterschätzen und aber auch so, vielleicht auch zu gängeln teilweise. Also halt wirklich von wegen, wenn jemand um 16 Uhr sagt, ich möchte gerne jetzt nach Hause gehen, ich arbeite, bin vielleicht der Typ, der um 18, 19 Uhr wieder arbeitet, weil ich da einfach nochmal ein Hoch habe und bin da total produktiv und kann an meinen Projekten arbeiten, dann würde ich mir wünschen, dass das halt einfach mehr unterstützt wird. Also, ja. Dann muss natürlich auch dieses ganze Mütter- oder Väter-Bashing aufhören, weil ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also nur weil man ein Kind zur Welt gebracht hat, ist doch der Kopf nicht auf einmal leer. Also auch als Vater nicht. Väter haben es da vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber als Mutter habe ich das Gefühl, dass man dann immer gleich so, ja, es ist halt die Mutti, die geht um 15 Uhr auf den Spielplatz und backt so ein bisschen Sandkuchen und ansonsten wechselt sie Windeln und mit der kann man kein vernünftiges Gespräch mehr führen. Das finde ich immer arg frech, muss ich sagen. Habe ich aber zum Glück in meiner Laufbahn von meinen Vorgesetzten noch nie gehört. Ich hatte einen Chef, der sehr lange mein Chef war, der hatte selber zwei Kinder, der hat das alles relativ gut verstanden. Der hat mich da auch so weit unterstützt, wie er halt konnte. Mein zweiter Chef war jünger als ich, wo ich erstmal gedacht habe, mal gucken, ob der überhaupt so diese Lebensphase versteht. Aber der war super professionell, super offen und hat auch das akzeptiert. Wenn ich um 15 Uhr nach Hause gegangen bin, hat er gesagt, gut, das ist deine Arbeitszeit. Solange du deine Arbeit innerhalb dieser Zeit schaffst, go for it. Du hast mein Vertrauen. Und wenn irgendwas ist, rede mit mir. Diese Offenheit einfach, diesen im Dialog bleiben, das finde ich halt einfach super wichtig. Und diesen Fehler machen ganz viele nicht. Die versuchen von oben ein Konzept auf den Mitarbeiter raufzustülpen, der das nicht passt. Also nicht für jeden. Und das ist ein großer Fehler, weil damit verliert man ganz viel Kompetenzen und man kann Mitarbeiter gar nicht entwickeln, weil man sie nicht atmen lässt. Und die Fähigkeiten, die jeder Mitarbeiter mitbringt, die können sich überhaupt nicht entfalten, wenn man so ein Korsett überstülpt.
Ja, und auf der anderen Seite, glaube ich, geht da aber auch ganz viel oder schwingt da ganz viel Unsicherheit, zum Teil auch von Führungskräften mit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man halt auch als Mitarbeiter in dieser Situation auch sehr genau formulieren sollte, was man benötigt, ne, was man braucht, weil die das einfach zum Teil nicht riechen können, selber die Erfahrung noch nicht haben, ne, wie mit deinem zweiten Vorgesetzten. Und man das einfach sehr genau formulieren muss, was brauche ich jetzt, ne, um meine Arbeit gut machen zu können. Ja. Und dann ist meistens auch wirklich ein Weg vorgezeichnet. Ja. Ne? Also wenn man da auch ohne Vorbehalte in solche Gespräche reingeht. Ne? Ja. Hast du das selber auch gemacht, dass du das formuliert hast oder anders versucht hast zu kommunizieren, was du in der Situation als arbeitende Mama brauchst?
Ehrlich gesagt brauchte ich das gar nicht so richtig. Ich habe natürlich gesagt, wenn ich irgendwie Homeoffice brauche, weil die Kita zu hat, dann war das in der Regel kein Problem. Ich konnte sagen, ich bin heute zu Hause. Es kann sein, dass ich nicht jede Sekunde erreichbar bin. Aber ich bin da, ich bearbeite meine Sachen, die wichtig sind. Ansonsten ist es wirklich so, dass wenn ich nun mal mit zwei kleinen Kindern zu Hause bin, dass es schwierig ist, da stundenlange Telefonate zu führen. Mhm. In der Regel wurde das aber ganz gut akzeptiert. Ich brauchte da gar nicht viel sagen, weil die Rahmenbedingungen eigentlich so waren, ich hatte meine Stunden am Tag, ich hatte meine Projekte oder die Dinge, die ich halt tun musste, die ich für mich abarbeiten musste, wo ich jetzt nicht auf andere Kollegen angewiesen bin. Und dann konnte ich das halt innerhalb der Zeit machen. Und da brauchte ich gar nicht so viel kommunizieren. Hm. Das ging eigentlich relativ problemlos.
Lass uns mal auf deine Selbstständigkeit zu sprechen kommen. Du betreibst deinen Blog seit 2012.
Mhm. Genau.
Es geht um das Leben als Mama, um dein Fernstudium, Produkte testest du,
genau,
und um dieses Ganze drumherum. Und Caroline schreibt auch ganz toll über juristische Themen, und zwar sehr, sehr einleuchtend und sehr verständlich, auch für Nicht-Juristen. Da gab es auch ein Thema mit dem Thermomix. Wir verlinken einfach auch mal den Artikel, weil ich den wirklich so großartig fand und toll erklärt fand. Bei uns allen ist es ja, glaube ich, schon mal so gegangen, dass wir auf eBay etwas erworben haben und es dann einfach nicht gekriegt haben. Ja? Und die meisten lassen das einfach auf sich sitzen. Und Caroline hat das sehr schön beschrieben,
was man machen kann.
Was man machen kann, ne, in dem Moment. Du bist so in diese Geschichte so reingewachsen. Ne? Du hast erstmal das so als Erfahrungsblock hast du angefangen. Ne? Beschreib mal so ein bisschen deine Entwicklung als Selbstständige.
Also angefangen hat das eigentlich 2012 mit einem Blog über Themen rund um Berlin. Also was kann man so machen? Was sind so die neuesten Trends? Wo sind die coolsten Läden? Was ich halt selber so entdeckt habe, das habe ich aufgeschrieben. Und dann bin ich schwanger geworden und dann dachte ich mir so, eigentlich könnte man ja mal die Schwangerschaft dokumentieren. Was sind so die Zipperlein, die man hat, oder welche Gedanken hat man einfach so als werdende Mutter? Und habe gemerkt, dass das recht gut ankommt, weil ich noch einer der wenigen war damals, die das gemacht haben. Und ja, das war immer recht ehrlich und jetzt im Nachgang, habe ich gerade eben schon gesagt, noch sehr rudimentär. Die Beiträge stehen auch noch alle so da. Ich habe sie nicht bearbeitet. Wie ich halt damals gedacht habe, so habe ich es halt aufgeschrieben. Ohne groß SEO, Content Management etc. Und ich muss sagen, ich habe mich zwar natürlich als Person weiterentwickelt, der Blog hat sich weiterentwickelt, aber so die, ich glaube, die Authentizität, schwieriges Wort, ist gleich geblieben. Also ich schreibe eigentlich auch immer noch so, weniger rudimentär, aber ich schreibe immer noch so, dass man ja sich da vielleicht reinfühlen kann oder reinfühlen soll. So ist der Blog eigentlich gewachsen über Berichte über die Schwangerschaft, dann natürlich im Alltag mit einem kleinen Kind, mit einem Baby, dann nebenbei dem Beruf, das Studium. Das waren alles so Themen, die ich angerissen habe und über die ich gesprochen habe und die auch gut angenommen wurden, weil ich gemerkt habe, hey, da draußen sind sehr viele Menschen, sehr viele Mütter, auch Väter, denen es so geht, die in dieser Rush-Hour des Lebens halt irgendwie versuchen, Karriere zu machen und das aber trotzdem Familie wollen und was mit dem Geld und wie organisiert man sich und was braucht man überhaupt als Familie. Und das sind so einschneidende, wichtige Themen. Und da habe ich halt gedacht, man könnte mal drüber schreiben, man könnte mal drüber reden. Und so hat sich das einfach entwickelt. Dann meine zweite Schwangerschaft und dann, hat sich das halt einfach so... Es ist gewachsen und die Leser sind gekommen und geblieben und verfolgen mich und mein Leben oder unser Leben halt, zumindest zu dem Ausschnitt, den ich preisgebe. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der da halt irgendwie einen Kommentar hinterlässt und mir Feedback gibt, dass das nicht ganz so viel Unsinn ist, was ich da schreibe.
Nein, absolut nicht. Vor allen Dingen ist es herrlich erfrischend, dass es so offen und ehrlich ist.
Dankeschön.
Und du auch wenig Filter verwendest. Ja. Ne? Also ich glaube, uns allen
die
geht das so.
Die Augenringe sind real.
Uns allen ist das schon mal so gegangen, dass wir die berüchtigten Insta-Mamas gesehen haben und gedacht haben, verdammt nochmal, wie schafft die das, drei Kinder zu haben und trotzdem so gut auszusehen?
Ja. Ja.
Und ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, da einfach auch mal die Reality dagegen zu haben. Ja. Und das macht Caroline.
Die Reality.
Ja, ja, genau. Total großartig. Ne? Also da sind Mütter wie ich, die es dann halt auch nicht so mit den Filtern und dem Make-up haben, sehr dankbar dafür. Ja.
Nee. Also wer mich ungeschminkt sehen will, guckt morgens in die Insta-Story rein. Wer das nicht will, der lässt es damit. Nein, aber ich, was bringt es mir, da mir ständig Filter drauf zu klatschen? Also klar, es gibt schöne Blütenfilter, die man jetzt haben kann, die einen sehr weich zeichnen. Das ist auch manchmal sehr schmeichelhaft. Aber insgesamt sehen wir doch morgens nach dem Aufstehen alle gleich zerknittert aus. Warum sollte man das nicht zeigen? Es ist halt das normale Leben. Ich habe vorhin schon gesagt, ich drapiere mich jetzt nicht mit meiner Lichterkette auf einem Plüschteppich und mit den Over-Knee-Söckchen und fotografiere erstmal 3 Stunden rum, bis ich das passende Insta-Guten-Morgen-Bild habe. Das bin ich nicht. Also wenn ihr sowas sucht, dann guckt nicht bei mir vorbei.
Ja, aber ansonsten sehr empfehlenswert, einfach caroline.de.
Danke.
Caroline, möchtest du uns noch was sagen zu dem ganzen Thema Vereinbarkeit? Hast du da nochmal vielleicht so ein kleines Fazit von dem, was du jetzt schön dargestellt hast?
Das Fazit ist einfach, dass ich finde, dass wir alle achtsamer mit uns, mit unserer Zeit, mit unserem Leben umgehen sollten. Also, dass Arbeit super viel Spaß machen kann, dass aber auch Familie super viel Spaß machen kann und dass ich es mir wünschen würde, wenn beides einfach ja, vereinbarer wäre, also einfach zeitlich und ja, psychisch. Das wäre halt einfach toll. Dass wir aber nicht vergessen sollen, dass wir wahrscheinlich irgendwann im Sarg liegen und nicht sagen werden, wir haben zu wenig gearbeitet. Ich glaube, das sagen die wenigsten. Ich glaube, die meisten würden sagen, ich habe vielleicht zu wenig Zeit mit meiner Familie oder mit den Menschen, die wir lieben, verbracht. Ich glaube, das ist eher so das, was die meisten sagen würden und nicht, dass man zu wenig gearbeitet hat. Deswegen achtsamer mit sich selbst und mit der Zeit, mit der kostbaren Zeit, die wir haben, umzugehen. Und wenn man das berücksichtigt, wenn das alle berücksichtigen, dann gibt es sowas, glaube ich, gar nicht, dass Leute in wahnsinnigen Stress verfallen, wenn sie an Arbeit denken, weil dann kann Arbeit halt auch wirklich wieder Spaß machen und dann kann Arbeit auch entspannend sein und man kann sich dabei entfalten und gleichzeitig ein Familienleben haben, was einen erfüllt.
Vielleicht noch zum Abschluss, was ist dein Geheimnis, um ausgeglichen zu bleiben, um bei dir selbst zu bleiben?
Puh, ich habe gar kein Geheimnis. Ich versuche echt so entspannt wie möglich zu sein und Dinge, die ich nicht ändern kann, mich darüber gar nicht aufzuregen. Es gab mal eine Instagramerin, die hat gesagt, sie ist leider an Krebs verstorben, Silvester vor 2 Jahren mittlerweile, die hat gesagt, es gibt eine 5-Sekunden-Regel oder ärgere dich nicht länger als 5 Sekunden über Dinge, über die du in 5 Jahren lachst. Das fand ich sehr, sehr gut, weil es ist eigentlich genau das, man ärgert sich über so viel Kram am Tag, wo man in 5 Jahren drüber lacht oder überhaupt nicht mehr dran denkt. Und das kostet unfassbar viel Energie. Und das habe ich einfach, ich habe einfach aufgehört, mich zu ärgern.
Toll, toll, großartig. So, vielen, vielen Dank, Caroline Hartmann. Schaut bei ihr vorbei, einfach caroline.de. Sie ist auf Facebook, Instagram und Pinterest auch vertreten.
Mit Wenn vielen ihr leckeren tollen, Kuchen sehen wollt,
genau,
guckt auf Pinterest.
Ne, vor allem mit vielen tollen Do-it-yourself-Tipps, ah, ja, ne, vor allen Dingen auf Pinterest dann auch. Ja, wir bedanken uns und der Urlaub steht an, der Sommer steht bevor. Wir von 2 Paar Schultern haben uns gedacht, vielleicht habt ihr auch Lust, nach dem Urlaub nicht wieder in die gleiche Falle wie vor dem Urlaub reinzutappen und euch einfach ein paar Impulse abzuholen. Und zum Thema, wie schaffe ich es, eine bessere Vereinbarkeit in der Familie zu leben? Und da haben wir euch ein Vereinbarkeits-Chill-Out zusammengestellt. Der ist jetzt gelauncht, genau. Besteht aus 5 kleinen Teilen, alle 15, 20 Minuten. Die könnt ihr nebenbei am Strand hören, im Liegestuhl, vielleicht beim Joggen. Und dann hoffen wir, dass ihr ein bisschen mehr als nur die Erholung aus dem Urlaub mitnehmt, sondern auch viele tolle Impulse zum Thema, wie schaffen wir das, unser Familienleben besser mit unserem Job und allem anderen zu vereinbaren. So, ihr Lieben, Dankeschön. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.